Shalom. Mit diesem Wunsch möchte ich Sie heute Mittag begrüßen. Shalom ist hebräisch und meint so viel wie Friede. Das wünsche ich Ihnen jetzt nicht, weil gestern der European Song Contest in Tel Aviv stattfand. Nein, gestern wurde in Eichstätt nämlich auch der Shalom-Preis verliehen, der Menschenrechtspreis für Menschen, die sich unter Einsatz ihres Lebens für mehr Gerechtigkeit einsetzen. Wer den Preis bekommen hat und weshalb, das hören Sie gleich im Sonntagsmagazin von Radio K1. Weitere Themen: Was kann man tun gegen Altersarmut und was gegen Alkohol am Arbeitsplatz? Ja, wichtige Themen, die da auf Sie warten. Das und noch mehr jetzt im Sonntag um 12 am Mikrofon Bernhard Löhlein. Gestern war es wieder soweit, da wurde in Eichstätt der Shalom-Preis verliehen, und zwar vom Arbeitskreis für Gerechtigkeit und Frieden an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Der Shalom-Preis ist einer der höchst dotierten Menschenrechtspreise in Deutschland. Bekommen hat ihn der ungarische Pfarrer Josef Lanko. Warum er? Das erklärt Felix Loos, Mitglied im Arbeitskreis.
Das ist ein Dorfpfarrer aus dem ungarischen Dorf, also St. Marton. Es liegt an der kroatischen Grenze. Und dort setzt er sich für die ungarische Roma-Minderheit der Beas ein. Also es ist eine Minderheit, die lebt in Ungarn, im Grenzgebiet zu Kroatien und zu Rumänien. Und das Besondere dieser Minderheit ist, dass sie eben einen rumänischen Roma-Dialekt sprechen.
Jungen Menschen eine Chance geben, dass Kinder, die in einer Minderheit angehören, in die Schule gehen können, dass sie später einen Arbeitsplatz erhalten. Doch mit seinem Engagement macht sich Josef Lanko nicht nur Freunde.
Er ist damit gesellschaftlich auch quasi ausgeschlossen, weil diese Minderheit wirklich am Rand der Gesellschaft lebt und auch Kontakt zu dieser Minderheit damit in gewisser Weise verpönt ist. Und das gerade vor dem Hintergrund, dass die politischen Umstände in Ungarn aktuell ja sehr schwierig sind, auch mit einem Rechtspopulisten an der Macht. Und damit möchten wir ihn weiter bestärken, eben in seiner Arbeit weiterzumachen.
Ein solcher Einsatz soll belohnt werden. Das ist die Aufgabe des Arbeitskreises, kurz AK. 1981 wurde er gegründet von Theologiestudenten. Seitdem suchen Studierende und Frauen und Männer aus Eichstätt nach würdigen Preisträgern. Urgestein Margarete Müller ist schon seit 1985 mit dabei.
Der AK Shalom zeichnet eben Menschen aus, die sich wirklich mit dem Leben, also es ist wirklich mit dem Leben, denn wir haben etliche Preisträger, die schon umgebracht worden sind, die sich mit ihrem Leben für den Frieden und Gerechtigkeit einsetzen.
Die Preisträger der vergangenen Jahre kommen aus allen Kontinenten, aus Ländern, wo sich Menschen nach Gerechtigkeit und Frieden sehnen, erklärt Mitglied Ulrike Schurschöpfel.
Letztes Jahr war das zum Beispiel Syrien, wo Meinungsfreiheit und Pressefreiheit mit Füßen getreten wird, wo Leute gefoltert werden. Davor waren es die Philippinen, sexualisierte Gewalt. Dann hatten wir mal Brasilien, der Landkonflikt. Also es sind ganz unterschiedliche Regionen in der Welt und auch unterschiedliche Thematiken.
Die große Aufgabe des Arbeitskreises ist, geeignete Kandidaten zu finden. Denn immerhin liegt das Preisgeld bei knapp 30.000 Euro. Alles Spenden. Und die sind gut angelegt.
Also für die Preisträger auf jeden Fall Wertschätzung für das, was sie tun. Ermutigung, in gewisser Weise eben auch Sicherheit, weil Bekanntheit schützen kann. Dann konkret über das Preisgeld natürlich auch Förderung der Projekte, denn es kriegt ja nie die Einzelperson, die ist stellvertretend, sondern es kriegen Projekte. Und in der Bevölkerung ist uns sehr wichtig, eben im Sinne von Bildungsarbeit, dass auf Länder hingewiesen wird, die gar nicht so im Fokus stehen.
Von daher hat in diesem Jahr Pfarrer Josef Lanko zu Recht den Shalom-Preis bekommen. Davon ist Felix Loos überzeugt.
Er widmet im Prinzip sein ganzes Leben dieser Minderheit. Er lebt in dem Dorf, er lebt auf Augenhöhe, er hat kein paternalistisches Verständnis und auch kein Verständnis von oben herab. Und das macht ihn zu einem ganz besonderen Preisträger, weil er eben sehr bescheiden ist und eben wirklich die christlichen Werte lebt, die gepredigt werden, die vertritt er wirklich mit ganzem Herzen. Und deswegen denke ich, ist das Geld bei ihm auch sehr, sehr gut aufgehoben und er kann es sehr gut gebrauchen, um eben das Dorf weiter voranzubringen, die Rechte dort vor Ort weiter zu sichern und auch als Anerkennung eben für seine Arbeit, weil er noch kein Preisträger ist, der große mediale Aufmerksamkeit erzielt hat.
Mittagessen im Seniorenheim der Stadt Gunzenhausen. Die Tische im Saal sind gut besucht. Es gibt Fisch mit Kartoffelsalat. Ein bisschen abseits von den Bewohnerinnen und Bewohnern sitzt eine Gruppe von etwa 10 Personen. Zweimal in der Woche kommen sie hierher, denn für sie kostet die Mahlzeit nur 1 Euro. Viel mehr können sie sich auch nicht leisten. Sie leben an der Armutsgrenze. Auch die 69-jährige Ursula Pabst.
Also ich habe mich erst nicht getraut wegen der Leute und so. Und dann denke ich, ja, du hast dein ganzes Leben gearbeitet, dann steht dir das irgendwie auch zu. Weil ich habe keinen, der mir dann sagt, hier hast du mal 100 Euro geschenkt oder so.
Dieser Mittagstisch gehört zum Projekt Gemeinsam gegen Altersarmut in Gunzenhausen. Die Leiterin der Caritas-Kreisstelle, Alexander Trögel, hat dieses Projekt ins Leben gerufen. Sie sagt, bayernweit leben rund 17% der Senioren unter dem Existenzminimum.
Das sind oft Menschen, da kann man jetzt gar nicht sagen, dass die nicht so viel gearbeitet haben. Die haben oft schon ihr Leben lang gearbeitet, haben aber aufgrund von Niedriglohn sehr wenig Rentenanteile erworben oder haben lange Ausfallzeiten gehabt aufgrund von Erwerbsunfähigkeit oder natürlich auch Frauen aufgrund von langen Kindererziehungszeiten.
Bürgermeister Karl-Heinz Fitz wollte das erst nicht glauben. So viele Menschen in Altersarmut, in Gunzenhausen wären das ja umgerechnet 400 Personen. Darum hat er mit der Caritas ein ganzes Maßnahmepaket auf die Beine gestellt. Neben dem Mittagstisch gibt es finanzielle Soforthilfen und die Patenschaften von sogenannten Herzenswünschen, erklärt Alexandra Trögel.
Das heißt, dass ein Bürger einen Betrag zur Verfügung stellen kann, womit er gezielt diese Herzenswunschaktion unterstützt. Und das Geld wird verwendet, um zum Beispiel jemanden einen Besuch bei einer Verwandtschaft, die weiter weg wohnt, zu ermöglichen oder die Friseurkosten zu übernehmen. Das sind solche Dinge damit.
Seniorenberaterin Hasive Pachur kümmert sich um die Klienten. Sie macht sich zunächst ein Bild von der Person. Sie klärt, besteht wirklich ein Anspruch? Mit der Zeit entwickelt sich dann eine richtige Beziehung, gerade im Seniorencafé.
Ja, es ist das Menschliche da, ne? Weil es geht nicht nur um Essen, um Satz zu sein, sondern auch die Leute brauchen auch diesen Kontakt. Es sind viele, die keine Familie haben oder keine enge Kontakt mit der Familie haben und das entwickelt sich wirklich in eine Zugehörigkeit beim Mittagstisch.
Seit einem Jahr besteht nun das Angebot in Gunzenhausen. Es spricht sich immer mehr herum, die Senioren nehmen es dankbar an. Auch der 63-jährige Dietbert Marx, der wie viele andere nur etwa 200 bis 250 Euro im Monat für seinen Lebensunterhalt übrig hat.
Man geht einkaufen, man geht zum Doktor, mehr ist da nicht mehr drin. Und da mit dem Essen ist das eigentlich ganz praktisch. Da zahlst du 2 Euro in der Woche statt 20 Euro zum Einkaufen oder das Weihnachtsgeschenk, wo man da gekriegt hat. Ist mir dankbar. So was gibt's da oben an der Schwäbischen Alb, wo ich her bin.
Gemeinsam gegen Altersarmut. Ein Projekt zur Nachahmung empfohlen. Ihr Name ist bis heute in aller Munde. Mary Ward. Die englische Ordensschwester lebte im 17. Jahrhundert. Sie gilt bis heute als eine Wegbereiterin für eine bessere Bildung für Mädchen. Somit ist sie auch Namensgeberin vieler Schulen in ganz Deutschland. Auch in Eichstätt gibt es eine Maria Ward Realschule. Und das seit genau 150 Jahren. Für uns Anlass, mal die Geschichte dieser Schule vorzustellen und auch ihr besonderes pädagogisches Konzept. Maike Eichelmann hat sich diese Schule in kirchlicher Trägerschaft der Diözese Eichstätt mal näher angesehen.
Lehrer Michael Klenz gestaltet zum 150-jährigen Jubiläum der Maria Ward Realschule eine Geschichtsausstellung mit alten Lehrutensilien und historischen Bildern. Dafür sichtet er das Archiv und findet zum Beispiel Schwarz-Weiß-Aufnahmen von den Anfängen am Eichstätter Residenzplatz 1869, wo die Schule von den Maria Ward-Schwestern aus Nymphenburg mit der Unterstützung des damaligen Bischofs Franz Leopold von Leonroth gegründet wurde.
Das war nicht so leicht, denn am Anfang gab es gerade mal 10 Schülerinnen und sie hatten auch kaum Einrichtungsgegenstände. So wie wir wissen, haben sie gerade mal eine Schulbank vom Seminar bekommen. Das war das erste Utensil für den Unterricht. Und dann fand das Ganze vermutlich in der Wirtsstube statt, denn das Haus, das sie bekommen haben für die Schule, war ein ehemaliges Wirtshaus zu den drei Mohren.
Rückblick in die Geschichte. Die Namenspatronin der Schule, die Engländerin Mary Ward, gilt bis heute als Wegbereiterin einer besseren Bildung für Mädchen. Das von der Ordensschwester Anfang des 16. Jahrhunderts gegründete Institut der englischen Fräulein sollte einem jesuitisch geprägten Leben für Frauen entsprechen. Diese Form des Ordenslebens erregte in Rom damals Ärgernis. Mit ihrem Orden zog sie deshalb zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs unter dem Schutz von Kurfürst Maximilian I. nach Bayern. Dieser ermöglichte den Aufbau eines Klosters und die Eröffnung der ersten Bildungsanstalten für Mädchen in Bayern. Michael Klenz.
Das Ziel hatte Maria Ward schon vorgegeben. Die hatte also schon lange gewirkt und es gab schon in München und Neuburg Maria Ward Schulen. Und die Schwestern wollten so etwas Ähnliches aufbauen. Und da ging es nicht nur um das, was man vielleicht meint, Hauswirtschaft und Nähen, sondern es ging um eine umfassende Bildung. Damals sprach man von einer Bildung für höhere Töchter. Und dazu gehörte natürlich genauso Physik, Biologie, das nannte man natürlich Naturwissenschaften, und Chemie. Und da waren sie auch ganz gut ausgestattet, denn wenn man so in die Schulsammlung sieht, da sind ganz moderne Geräte der damaligen Zeit, die heute kaum noch einer kennt, wie zum Beispiel das Lumophon.
Nicht nur die Schüler, auch die Lehrerausbildung der Schwestern wurde von Nymphenburg nach Eichstätt verlagert. Der Platz reichte schließlich nicht mehr aus. Deshalb wurde die Schule 1905 am Residenzplatz 4 Jahre lang umgebaut und vergrößert. Mit viel Freude nahmen die Schwestern danach immer mehr Schülerinnen auf, erklärt Lehrer Michael Klenz.
Bis es dann doch noch mal eine Unterbrechung gab. Denn die Nationalsozialisten waren nun ganz und gar nicht für die Schwestern. Und sie taten alles, um die Schule aufzulösen. Sie haben mehrere Anläufe genommen, weil es ja viele Fürsprecher gab. Der Bischof hat dagegen gewettert, dass sie das machen. Aber letztendlich mussten sie aufgeben.
Eine Enteignung der Schule konnte zwar abgewendet werden, aber aus der Bildungsanstalt wurde ein Lazarett und Flüchtlingsheim. Davon findet Lehrer Michael Klenz keine Bilder. Diese Zeit ist nur noch in den Köpfen der Menschen archiviert.
Die Schule war dann endgültig geschlossen, aber die Schwestern haben sich dann natürlich wieder nützlich gemacht für die Kranken und Verletzten und Flüchtlinge. Aber ihr eigentliches Herz schlug für die Schule und sie waren sehr froh, als dann die Amerikaner in der Stadt waren und sie das Schulleben wieder aufleben lassen konnten. Und sie haben wieder mit 10 Schülerinnen begonnen.
Die Zahl der Schülerinnen ist schnell gestiegen. 1962 wurde die Schule dann von einer Mädchenschule zu einer Realschule, seit 1990 in der Trägerschaft der Diözese Eichstätt. Aus den 10 sind mittlerweile rund 750 Schülerinnen und Schüler geworden. 2014 ist die Maria-Ward-Realschule deshalb in ein größeres Gebäude in den Eichstätter Ortsteil Reppdorf umgezogen, wo sich die Schüler und Lehrer inzwischen sehr wohlfühlen. Die Schule nimmt nicht nur Katholiken auf, sie ist für alle Konfessionen offen. Unterrichtet werden sie nach dem Marchtaler Plan, der das christliche Menschenbild als Grundlage sieht.
Wenn man über das christliche Menschenbild nachdenkt, dann steckt das sehr viel drin, nämlich vor allen Dingen Freiheit, Ruhe, was Schöpferisches. Und diese ganzen Ideen, die zum Christentum dazugehören und die unsere Grundlage bilden, die sollte man nicht nur in Gottesdiensten sehen, sondern eigentlich im ganzen Schulleben. Und da haben die sich dann gedacht, dass es ganz gut wäre, wenn wir ihnen, den Schülern, mehr Freiheit geben.
Zum Beispiel bei der freien Stillarbeit, genannt FSA. Dabei darf sich jeder Schüler seinen Arbeitsort selbst aussuchen, ob auf dem Boden draußen vor dem Klassenzimmer, am Computerpult oder ganz normal am eigenen Tisch. Sie bewältigen dann eine selbstgewählte Aufgabe in einer kleinen Gruppe oder auch alleine, ganz nach Vorlieben. Eine Abfrage des Lehrers gibt es erst, wenn sich die Schüler selbst gut vorbereitet fühlen. Sowas wie eine Ex, also einen unangekündigten Leistungsnachweis, gibt es in der Maria-Ward-Realschule nicht. Auch der sogenannte VU, der vernetzte Unterricht, hilft den Schülern, Themen besser zu verstehen. Dabei werden Fächer miteinander kombiniert. Ein Beispiel aus der 5. Klasse, dort wird gerade Papyrus hergestellt und hebräische Schrift auf Lesezeichen und Schriftrollen gemalt. Dahinter steckt ein Konzept, erklärt Lehrerin König Bothe.
Also das Thema ist Gott der Bibel. Hier ist vernetzt Geschichte, einerseits Ägypten, die Entwicklung der Schrift. Es ist vernetzt Religion, Gott der Bibel, vom Alten Testament ins Neue Testament. Es ist Geografie mit dabei, wir haben den Nil.
Sie schätzt diese Form des Lehrens.
Im vernetzten Unterricht bekommen die Kinder einen Gesamtüberblick über das Thema. Die einzelnen Facetten werden zu einem Gesamtbild zusammengebaut. Und ich kann auf Fragen der Kinder übergreifend antworten.
Auch die Schüler fühlen sich in der Maria-Ward-Realschule mit ihren vielen Freiheiten sehr wohl.
Also ich finde auch die Lehrer nett, ich habe tolle Freundinnen und mir gefällt auch FSA, weil da kann man sich auch frei was erarbeiten. Und ich finde VU auch ganz cool.
Oder in der Mittagspause kann man sich zum Beispiel ein paar Aktivitäten aussuchen, wie zum Beispiel Wolle und Co. Oder man kann in die Turnhalle gehen, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten.
Wir machen auch viele Exkursionen an der Schule, also lernen wir quasi auch außerhalb der Schule. Und die Lehrer bringen den Unterrichtsstoff auch sehr gut bei, weil sie mal Späßle machen und so. Also die Lehrer sind alle sehr nett und die meisten verstehen auch sehr gut Spaß.
Mit Spaß und großer Freiheit lernen. Ein Konzept, das bei der Maria-Ward-Realschule schon seit 150 Jahren aufgeht.
150 Jahre Realschule Maria-Ward. Das wird in den nächsten Tagen auch groß gefeiert, zum Beispiel mit einem eigenen Musical. Ja, man hat es in der Reportage von Maike Eichelmann den Schülern und Lehrkräften angehört. Sie alle sind wirklich stolz auf ihre Schule. Na, wohlbekomm's? So ein Bierchen schmeckt lecker, schadet ja nicht. Ein oder zwei dürfen es schon sein am Tag, oder? Na, mit dem Alkohol ist das so eine Sache. Schnell wird aus Gewöhnung eine Sucht. Darauf möchte auch die bundesweite Aktionswoche zum Thema Alkohol hinweisen. Die geht noch bis zum 26. Mai, erklärt Sandra Stenner von der Caritas Suchtambulanz in Ingolstadt.
Die Aktionswoche, die wendet sich an alle, die Alkohol trinken, und das sind ja ca. 90% der Bevölkerung. Und das Ziel ist vor allem, die Menschen allgemein über Alkohol zu informieren, aber auch natürlich zum Nachdenken anzuregen. Also zum Beispiel, wie viel Alkohol trinke ich und was ist zu viel? Beziehungsweise auch die Botschaft vermitteln, weniger ist besser.
In diesem Jahr geht es vor allem um Alkohol am Arbeitsplatz. Fachleute schätzen, dass 10% aller Beschäftigten zu viel trinken. Von der Geschäftsführung bis hin zur Aushilfskraft. Die Folge davon: Menschen mit einer Suchtproblematik fehlen bis zu 16 Mal häufiger als die Gesamtbelegschaft. Das soll man am Arbeitsplatz auch mal direkt ansprechen.
Es wäre wichtig, dass Alkohol am Arbeitsplatz nicht vertuscht wird. In erster Linie sind zwar die Führungskräfte durch ihre Fürsorgepflicht gesetzlich dazu angehalten, auf mögliche Gefährdungen zu achten, aber es ist leider oft so, dass genau diese das Problem oft gar nicht merken oder erst sehr spät. Deshalb sollte das direkte berufliche Umfeld, also die Arbeitskollegen, Veränderungen, die ihnen auffallen, persönlich mit der betroffenen Person ansprechen.
Doch woran erkenne ich, dass mein Kollege oder meine Kollegin ein Alkoholproblem hat? Viele sind ja wahre Meister im Vertuschen. Sandra Stenner empfiehlt, genau hinzuschauen.
Also das kann natürlich die Fahne sein, das kann aber auch das Vertuschen mit Bonbon, mit Kaugummi sein. Das kann sein, dass derjenige sich eher so zurückzieht, dass er auch gereizt ist, dass er schlecht ausschaut. Einfach alles, was an Veränderungen bemerkbar sind, sollten Signale sein und sollten einfach die Arbeitskollegen dazu anregen, mit dem Betroffenen selbst zu reden.
Je eher man das anspricht, umso eher kann geholfen werden. Leichter gesagt als getan. So ein heikles Problem angehen, das ist unangenehm, man traut sich nicht. Oft geht man da lieber den bequemen Weg.
Oft werden die Fehler kaschiert, die Kollegen leisten mehr Arbeit, damit die Probleme unentdeckt bleiben. Manchmal wird das Ganze über Jahre gedeckt, dann verfestigt sich das problematische Verhalten leider aber nur noch weiter. Die Sucht wird damit quasi nur noch weiter unterstützt.
Damit sich hier etwas ändert, geht die Caritas Suchtambulanz Ingolstadt zu zwei Betrieben. Am kommenden Dienstag in die Audi AG in der Ettinger Straße und am Mittwoch zu Conti Temmig. Hier kann man dann ganz unverbindlich mit Fachleuten ins Gespräch kommen und praktisch erfahren, was der Alkohol am Arbeitsplatz anrichtet.
Zum Beispiel die Möglichkeit geben, durch Rauschbrillen nachzuerleben, wie man sich bei wie viel Promille fühlt. Auf Monitoren oder Informationstafeln werden wir auch über Mythen und Fakten zum Thema Alkohol informieren. Und wer möchte, kann sich auch an einer stillen Diskussion beteiligen.
Wer mehr über die Auswirkungen von Alkohol am Arbeitsplatz wissen will, kann sich einfach an die Caritas Suchtambulanz in Ingolstadt wenden. Sie befindet sich in der Jesuitenstraße 1. Hier ist auch eine Rufnummer: 0841 für Ingolstadt und dann 309 300. Ingolstadt 309 300. Und wir sind schon wieder ans Ende unserer Sendung angekommen. Das war der Sonntag um 12 von Radio K1. Alle Beiträge von heute Mittag können Sie auch nochmal im Internet nachhören. Klicken Sie rein: www.radiok1.de. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt am Leonroth Platz 4. Jetzt noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.